Ohne NATO leben, Ideen zum Frieden. Rede gegen den Krieg. Eugen Drewermann.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde des Friedens. Ich bin sehr dankbar für die Einladung zum heutigen Mittag, besonders aber für Ihr Interesse an einer Frage, die die wichtigste in unseren Tagen ist. Wie können wir den Frieden zurückgewinnen? Und wir können ihn bewahren. Rund um die Uhr werden wir beschallt, beeindruckt und in eine Kampagne der Zeitenwende hineingezogen, indem man uns beibringt, dass alles, was seit 1945 in Richtung Frieden versucht war, ein einziger Fehler gewesen sei. Egon Bahr und Willy Brandt, Ost-West-Versöhnung, falsch. Frieden schaffen mit weniger Waffen, Helmut Kohl, falsch. Wir sind zu wenig robust gegen Russland vorgegangen. Das ist die Lektion, die wir jetzt übernehmen sollen. Und ich halte diesen Vortrag, um generell zu diesem Wendeprogramm Nein zu sagen, weil es nichts weiter ist als ein Salto Mortale in die Vergangenheit. Seitdem ich denken kann, höre ich, dass der Russe kommt. Und dass wir Bomben brauchen, Atombomben brauchen, dass wir die NATO brauchen, dass wir militärisch höchst gerüstet sein müssen. So aber schafft man nicht den Frieden. Am 3. April wurde im ZDF, im Spätprogramm, das Bild einer Ukrainerin gezeigt, die in Butscha ihren Sohn verloren hatte. Eine Frau aufgelöst in Tränen und Verbitterung. Der Junge war 27 Jahre alt, als er etwa 500 Meter weit zu seiner Arbeitsstelle gehen wollte und dabei erschossen worden war. Jetzt liegt er in dem Raum dieser Frau. Sie hat darüber einen Teppich gebreitet. Und verzweifelt schreit sie, die sollen alle dahin, wo mein Junge hinkommt, unter die Erde nämlich. Man kann die Not, die Traurigkeit, die Wut, die Hilflosigkeit dieser Frau mehr als gut begreifen. Aber was macht eine Politik daraus, die die Verzweiflung leidender Menschen dazu benutzt, einen sinnlosen Krieg immer weiter zu verlängern mit immer mehr Waffen, die geliefert werden? Und wie kommt eine christlich sich nennende Partei dazu, die Regierung vor sich herzutreiben, endlich doch schwere Waffen in die Ukraine zu liefern? Ein Abnutzungskrieg gegen Russland. Russland zu ruinieren, mit den Worten von Frau Baerbock. Das alles dient nicht dem Mitleid mit den Leidenden. Das aber kann sich nur universalisieren. Geht dieser Krieg weiter, wird es unzählige solcher Bilder geben. Sie nehmen nicht ab. Und im Namen dieser trauernden Ukrainerin müssen wir erwarten, dass nicht länger aufgerüstet wird, sondern Friedensverhandlungen eingeleitet werden. Das Verständnis mit der Ukraine dient nicht der Aufrüstung Selenskis in einen langen Dauerkrieg und der Patenschaft zur NATO-Mitglieder. Es muss möglich sein, miteinander sich zu verständigen und Frieden zu schließen. Es sind ja nicht allein die Opfer des Krieges, die passiv als Angehörige von Toten zu bedauern sind. Es sind auch die Soldaten selber. Wir, die Deutschen, haben am 22. Juni des Jahres 41 mit 3 Millionen Soldaten der großdeutschen Wehrmacht die Sowjetunion angegriffen und uns mit 27 Millionen Toten daraus verabschiedet. Ungefähr 30 Millionen waren das Planziel der Nazis. Den ganzen Korridor auszudünnen für germanische Bevölkerungsstrategien. Scheinbar ist das alles wie vergessen. Aber aus dem, was es mit 20, 25-Jährigen macht, erzählte mir dieser Tage noch der Sohn eines Soldaten von damals. 40 Jahre lang hat mein Vater von seinem eigenen Leben kein Wort gesagt. Aber dann, auf dem Sterbebett, vertraute er mir ein Geheimnis an, wie es war. Er war mit einem der letzten Flugzeuge aus Stalingrad evakuiert worden, zwei Beine amputiert und seine Darstellungen. In jedem Ort, in den wir vorrückten, gab es keine Menschen mehr. Dann mit Mal öffnet sich eine Tür und heraus kommt ein alter Mann mit einem kleinen Kind an der Hand. Mein Kamerad zieht das Gewehr und ich schreie ihn an, nein, aber er schießt. Mein Vater hat an dem Tag nie mehr aufgehört zu weinen. 40 Jahre später das Trauma, einem Mord beigewohnt zu haben. Wir Menschen sind nicht darauf eingerichtet, Soldaten zu werden. Sähen wir, was man uns befiehlt zu tun, wir würden es nicht tun. Harold Nash war Bomberpilot der Royal Air Force beim Angriff von Admiral Harris im Juli 1943 in der Operation Gomorrah gegen die Hansestadt Hamburg. In einer einzigen Nacht in Hammerbrook starben mehr als 40.000 Menschen, denen mit den Stabbrandbomben der Sauerstoff aus den Bunkern gezogen wurde. Harold Nash beschreibt seinen Eindruck so: Es lag unter uns wie ein schwarzes Band aus Samt, bestickt mit Perlen. Aber wir wussten, dass das, was wir da unten anrichten, schlimmer ist als Dantes Inferno. Aber wir sahen ja nur Brände. Wir sahen ja keine Menschen. Sonst hätten wir das nicht tun können. Mit einem Wort, was wir Krieg nennen, was wir Militär nennen, ist das Untergraben von allem, was Kultur bedeutet. Erich Maria Remarque konnte 12 Jahre nach dem sogenannten Ersten Weltkrieg in seinem Buch Im Westen nichts Neues genau das beschreiben. Wenn das, damit meinte er, Artilleriefeuer, Bajonettangriffe, Handgranaten, Giftgas, Panzerketten, Typhus, wenn das möglich war, war alles umsonst, was wir von Platon bis Schopenhauer jemals als Kultur bezeichnet haben. Das Militär ist die Gegenwelt zur zivilen Welt. Alles das, was ihnen verboten wird zu tun, lügen, töten, brandschatzen, rauben, morden, wird zum Krieg als befohlene Strategie geübt und ganz normalen 18-jährigen Jungen, inzwischen sogar Mädchen, aufgezwungen. Und die Bundeswehr hier in Berlin wirbt mit der Aufschrift auf den Omnibussen: Mach, was wirklich zählt. Das war 1970 im Vietnamkrieg unter General Westmoreland. Das Body Counting jeden Tag. Welche Einheit hat wie viele Toten? Nummerierbar zur Strecke gebracht. Dafür gab es Prämien. Effizient morden, weil es zählt. Wie inhuman muss man sein, um diese Propaganda zu akzeptieren? Sie schaukelt durch die Berliner Straßen und sie verdient jede Art des Widerspruchs. Remarque konnte auch sagen, wie man dahin kommt, Soldat zu werden. 6 Wochen Kasernenhof haben genügt, dass wir vor einem ehemaligen Postboten, nur weil er die richtigen Epauletten trägt, durch den Schlamm robben und jeden töten, den er befiehlt zu töten. Wir sind Bestien geworden, Mörder geworden. Käme dein einziger Vater von drüben, du würdest ihn mit einer Handgranate zerfetzen. Das hat man aus uns gemacht. Wie es geschieht, können Sie bis heute im Lehrbuch jedes Kasernenhofs von jedem Staat der Erde beobachten. Die Entseelung des Körpers zu einer bloßen Marionette. Die Augen geradeaus, links schwenkt Marsch. Das alles ist so sinnlos, dass der Zweck umso deutlicher wird. Die Angetretenen sollen nicht denken. Sie sollen aufhören, ein persönliches Gewissen zu haben. Sie sollen aufhören, als Subjekte Verantwortung zu tragen für ihre eigenen Gefühle und Entscheidungen. Nichts mehr hat zu gelten. Was ihnen die Mutter gesagt hat, der Vater gesagt hat, der Lehrer, der Pfarrer, die Bücher. Jetzt gilt, was der Drill Sergeant, der Brüllaff im Hintergrund kommandiert. Und nur das. Gut und Böse sind keine sinnvollen Kategorien mehr. Sie sind nicht für die Befehle selber, sondern nur noch für deren Ausführung verantwortlich. Dass das unmenschlich im Prinzip sind, haben sogar die Amerikaner 1947 in den Kriegsverbrecherprozessen in Nürnberg begriffen. Die Nazi-Granden wurden angeklagt. Und alle antworteten sie: Wir haben getan, was alle Soldaten tun, Befehl ist Befehl. Damals konnte der amerikanische Ankläger sagen: Das ist doch euer eigenes Verbrechen. Ihr habt die Uniform angezogen und aufgehört, Menschen zu sein. Ihr habt euch den Stahlhelm über den Kopf geschoben und aufgehört zu denken. Ihr habt euch den Koppel um den Bauch geschnürt und da stand drauf: Gott mit uns. Und ihr habt nicht begriffen, wie ihr Gott lästert, indem ihr glaubt, was die Nazis und der Führer anstelle Gottes euch ins Gewissen drücken. Die Preisgabe der Personalität ist das eigentliche Verbrechen, die Voraussetzung für alles Weitere. Dann aber bräuchten wir Menschen, die standhalten und sich nicht umformen lassen unter Befehl. Dies ist der wahre Mut, der dazugehört, Frieden auf dieser Welt zu haben. Nein zu sagen in persönlicher Verantwortung. Hermann Hesse, als die Bundesrepublik West aufrüstete 1955, konnte einem seiner Leserbriefschreiber mit der Frage, was in seinem Roman Demian gemeint sei, mit dem folgenden Beispiel antworten: Es ist möglich, dass sie dich einziehen und dir sagen: Nimm das Gewehr, ziele, drück ab, und du tust es. Dann werden die Zeitungen sagen, dass du ein treuer, tapferer Soldat bist. Dann wird der Militärpfarrer dich womöglich dafür segnen, dass du den Befehlen gehorcht hast. Die bürgerliche Welt wird dir zustimmen, dass du sie verteidigt hast. Es ist aber auch möglich, dass in dir selber eine leise Stimme spricht: Du sollst nicht töten. Also nimmst du das Gewehr und zerbrichst es über deinen Schenkel. Dann hast du sie alle gegen dich. Die Presse, die Pfarrer, die öffentliche Meinung, dann bist du ein Querdenker, ein Fantast, ein Pazifist. Aber du hast Nein gesagt, um zu dir selber Ja zu sagen. Das ist die wirkliche Auseinandersetzung, vor der wir heute stehen. Mehr denn je. Es ist nicht möglich, Mensch zu bleiben und sich dahin trainieren zu lassen, Soldat zu werden. Beides geht nicht ineinander. Solange wir das Militär haben, gibt es keinen wirklichen Fortschritt im Raume der Kultur. Kein geringerer als Albert Einstein hat das in den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts schon gesagt. Nur wenn wir das Militär beseitigen, werden wir ohne eine Parallelgesellschaft nicht immer wieder den Rückfall in die Steinzeit erleben. In ein Morden vor dem Beginn dessen, was wir geschichtliche Vernunft nennen. Es ist Zivilisation nur unter der Bedingung zu haben, dass wir der Bereitschaft zum Krieg, präformiert in der Politik, trainiert auf den Kasernenhöfen, industrialisiert in der Rüstung, ein für allemal mit Nein verabschieden. Dann werden wir zu hören bekommen, dass das ein fantastisches Programm ist, dem man nicht folgen darf. Denn dann sind wir wehrlos. Dann müssen wir Angst haben. Und eben deshalb, aus Angst, haben wir das Militär. Die gesamte menschliche Geschichte im Verlauf der letzten 6 oder 10.000 Jahre können sich auf diesen Parameter auftragen. Die organisierten Verbände bis hin zu Staatengebilden und Bündnisse haben Angst vor einem potenziellen Angreifer. Und wie antworten unsere Staaten darauf? Nicht indem sie Angst überwinden, ganz im Gegenteil, indem wir, die wir Angst haben, mehr Angst machen müssen, jeden potenziellen Angreifer. Mit anderen Worten, wir haben zwar schon abscheuliche, mörderische Waffen, aber vielleicht hat ja der Russe oder der Chinese, irgendjemand, schlimmere Waffen. Das wissen wir nicht, aber weil es sein könnte, müssen wir ganz bestimmt die Waffen erfinden, die noch schlimmer sind, als sie seine jemals werden. Das Programm ist, Angst zu beruhigen durch Angstverbreitung. Und das Mittel dazu, immer abscheulichere Mordinstrumente zu systematisieren und zu installieren. Eine Spirale ohne Ende. Das, was wir im Kalten Krieg erlebt haben, nannte sich dann sogar Frieden. Durch wechselseitige Abschreckung. Balance of Power. Am 6. August 1945, von den Marianen aus, startete der Bomberpulk mit der Enola Gay und Major Tibbets an Bord. Nach den Wettermeldungen wurde der Pulk gelenkt auf Hiroshima und um 8.15 Uhr mit einer einzigen Bombe starben mehr als 100.000 Menschen in wenigen Sekunden. Damals hielt die Welt den Atem an. Karl Barth, ein Schweizer Theologe, sagte, wir müssen über Krieg nie mehr reden. Es kann keinen Krieg mehr geben. Er ist das Unrecht schlechter Dings. Es ist das Ende dessen, was je Krieg geheißen hat. Was man nicht ahnte, 14 Tage später schickten die Amerikaner ihre Kamerateams in die Trümmerlandschaften von Hiroshima, um alles aufzunehmen. Nicht um das Grauen zu dokumentieren und es in Ewigkeit unmöglich zu machen. Nein, um herauszufinden, in welchem Abstand die Druckwelle, die Strahlenwelle, die Hitzenwelle Menschen zerstrahlt und zerstört hatte. Um beim nächsten Mal es besser, effizienter machen zu können. Und so ging das weiter bis 1952. Ein Uranspaltbomber hat ihre physikalische Grenze beim Abstrahlen der Neutronen, eine kritische Masse. Mehr davon kann man nicht gemeinsam lagern. Also müssen wir die Sonnenenergie, die Verschmelzung von Wasserstoff zu Helium, vom Himmel auf die Erde holen, die Wasserstoffbombe, physikalisch ohne Grenzen. Wenn wir die haben, haben wir die schlimmste Waffe. Wir sind Sowjet-Russland überlegen. Also werden wir sie haben. In dieser Art ging das ständig weiter. Beim Erproben übrigens der Wasserstoffbombe hatte man nötig, 40.000 Wirbeltiere mitzunehmen, um genau das zu sehen. Wann platzen die Trommelfelle? Wann verbrennt die Haut? In welchen Generationen bilden sich Missbildungen durch Erbschäden? Damit man es machen könnte, nicht um es zu verhindern. So treibt die Angst voreinander zu immer wahnsinnigeren, paranoischen Ideen des militärischen Rüstens. Und es schafft nicht Sicherheit, es ist die Bedrohung der ganzen Menschheit durch den Menschen, durch niemanden sonst. Also müssen wir aus dieser Spirale heraus. Und das Allereinfachste und Wichtigste dabei lernen. Der Friede kommt nicht durch die Stärke der Waffen, durch die Überlegenheit der Rüstung. Die Bergpredigt hat vollkommen recht. In dieser Welt wage ich, die Menschen glücklich zu nennen, die den Mut haben, wehrlos zu bleiben. Nur die bereiten den Frieden. Abrüstung statt Aufrüstung. Nicht nur weniger Waffen, sondern überhaupt keine Waffen mehr. Immanuel Kant vor über 200 Jahren konnte sich das vorstellen. Wenn der eine Staat rüstet, macht er dem Nachbarstaat Angst und der wird auch rüsten. Und die Spirale der Gewalt wird immer weiter eskalieren. Am Ende sind die Ausgaben für die Rüstung so teuer, dass man Krieg führen muss, damit es sich rentiert. Schon Montesquieu konnte angesichts der Rüstungspolitik der Preußen sagen, wir haben inzwischen mehr Waffen als Nahrungsmittel. Wir heute haben 60 Millionen Flüchtlinge, Binnenflüchtlinge allein in Afrika. Aber wir müssen 100 Milliarden schon mal für Rüstung versprechen in der nächsten Zukunft, für die nächsten 2 Jahre. Haben Sie je gehört, dass wir auch nur 2 Milliarden Dollar gehabt hätten für Flüchtlinge? Dass wir 1 Milliarde Dollar gehabt hätten für die Leute, die als Flüchtlinge auf Lesbos oder Samos sitzen, seit 5 Jahren, jeden Winter, unbeachtet? Dafür haben wir kein Geld, aber für Rüstung allemal. Wie durchbrechen wir den Todeskreislauf der Angst? Einfach, indem wir aufhören, Angst zu haben und uns machen zu lassen. Das Problem dabei ist auch gelegen in der Friedensbewegung. Sie hat allemal großen Zulauf gewonnen mit dem Argument, dass wir selbst gefährdet sind. Die Dislozierung der Pershing II wurde schon angesprochen. 1991, beim ersten Golfkrieg, waren Tausende auf den Marktplätzen, denn man fürchtete sich, die US Navy hatte über 400 Atombomben im Persischen Golf. Was wird mit der Energieversorgung? Katastrophische Szenarien. Angst kann ein Motiv zum Frieden sein. Aber was wir erleben, ist ein ganz anderes. Es ist als allererstes ein Motiv zum Rüsten und zur Bereitschaft für den Krieg. Und dann hat man nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion sich einen neuen Feind für die NATO ausgeschaut, den Islamismus. Damals war es kein Problem, dass Putin völlig sinnlos den zweiten Tschetschenienkrieg vom Zaune brach. Es war eine Aktion des Antiterrorkampagnen. Gemeinsam. Es war ein Verbrechen. Nicht geringer als der Überfall in die Ukraine. Aber es ging durch, weil wir es ja genauso machen. Wann kommen wir aus dem Kreislauf der Angst heraus? Dann hat Mahatma Gandhi ohne Zweifel recht. Der Friede kommt nicht aus der Motivation der Angst, im Gegenteil. Einzig aus der Stärke der eigenen Person, durch die Treue zu sich selber, zum Mut, ein eigenes Gewissen zu haben. Auf Indisch Satyagraha. Denke selber, hätte Kant gesagt, bleibe du selber, hat Gandhi gesagt. Der Widerstand gegen die Bereitschaft zum Krieg und zur Rüstung für den Krieg liegt eigentlich nur darin, sich nicht länger einschüchtern zu lassen. Und das wäre die Kampagne am heutigen Mittag. Wir müssten den uns Regierenden erklären, wir lassen uns von euch nicht länger ins Boxhorn jagen durch immer neue Schreckensszenarien, wie der Russe kommt, wie der Chinese kommt. Dass ihr kommt, ist schlimm genug. Und jetzt machen wir euch Angst. Und jetzt machen wir euch da oben Angst, weil wir uns keine Angst mehr machen lassen. Wir wollen den Todeskreislauf der ständigen Eskalation, wer kann noch effizienter, besser und umfänglicher morden, ein für alle Mal beseitigt werden. Die uns Vertretenden haben die Pflicht, sich zueinander zu setzen und über ihre Ziele, ihre Interessen verträglich zu handeln. Vor allem, wenn wir Angst überwinden wollen, ist es so ähnlich, wie wenn Sie Ihrem eigenen Hund in die Augen schauen. Ihre Nachbarin hat gesagt, er ist ein Wadenbeißer. Sie aber mögen ihn. Und Sie wissen, dass er lediglich Angst hat, deshalb kann er bissig werden. Sie müssen ihn beruhigen, aber nicht mit der Peitsche kujonieren. Bei Vierbeinern wissen wir das. Bei Menschen scheinen wir gar nicht nötig zu haben, ein Gleiches zu tun. Sehen wir mal in die Augen dessen, den wir für den Feind erklären. Er hat genau vor uns die Angst, die wir ihm machen, weil wir vor ihm Angst haben. Und dieser Teufelskreis muss ein Ende haben. Es gab eine glänzende Gelegenheit 1973, als Helmut Schmidt mit Brezhnev sprach über die Dislozierung der Pershing II. Und Brezhnev sagte, das macht uns Angst. Und Schmidt antwortete, eure Raketen machen uns Angst. Was für eine wunderbare Situation zu sagen, wir hören damit auf. Keiner muss Angst haben vor dem anderen, es ist Schluss. Stattdessen setzte Schmidt die Dislozierung der Pershing II durch und hielt es bis zum Ende für den Teil seiner Erfolgspolitik, nicht militärisch, sondern wirtschaftlich. Man hatte Russland kaputt gerüstet. Das ist, was wir im Hintergrund sehen. Hätten wir es nur zu tun mit dem Reflex der Angst, wären wir in einer psychologisch verständlichen, allgemein menschlichen Lage befindlich. Was wir aber miterleben, ist der Missbrauch der Angstreflexe durch eine gezielte Politik, die Angst benutzt, um die eigenen Machtstrategien durchzusetzen. Und da sind wir bei dem Problem, das thematisch heute angesprochen werden soll, raus aus der NATO. Seitdem sie gegründet wurde, fast zeitgleich mit der Gründung der Bundesrepublik West 1949, haben wir ein Militärbündnis, dessen strategisches Ziel eigentlich schon 1945 definiert wurde. Damals konnte Winston Churchill erklären, dass man die falsche Sau geschlachtet hätte, Adolf Hitler. Der Krieg müsste eigentlich gleich weitergeführt werden, gegen Stalin, gegen Moskau. Und die Deutschen sind dabei die besten Soldaten. 40 Kilometer vor Moskau waren die doch schon. Wenn wir die gewinnen und lassen sie marschieren, ist das geschwächte Russland nach 27 Millionen Toten endgültig am Ende. Das ist unsere Chance. Mit solchen Programmen ist die Bundesrepublik gegründet worden, als Aufmarschklassie gegen die Sowjetunion. Und der NATO-Beitritt 1955 passte genau in dieses Schema. Was die wenigsten von Ihnen wissen, war der geheime Krieg, der illegal mitgeführt wurde. Es ging dahin, dass man in jedem Falle eine Machtergreifung durch kommunistische Parteien in Italien, in Griechenland, wo immer auch sonst, verhindern musste. Durch inszenierte Bürgerkriege, Überwachung und gezielte Tötungen. Selbst der SPD-Vorsitzende Ollenhauer stand auf der Liste der Bedroher US-amerikanischer Imperialziele. Wenn er denn an die Macht gekommen wäre, hätte man um sein Leben fürchten müssen. Die Geheimarmee Gladio machte im Untergrund das, was offiziell die NATO sowieso tat. 1952 schon waren wir unter Adenauer dabei, den Europäischen Verteidigungsgemeinschaftsvertrag zu unterschreiben. 7 Jahre nach dem Desaster des Zweiten Weltkriegs hatten Deutsche schon wieder dabei zu sein, weil Amerikaner es wollten. Damals wollten es nicht die Franzosen, nicht schon wieder östlich vom Rhein Deutsche in Uniform. 3 Jahre später hatten wir das, was wir bis heute beibehalten haben. Wir müssen gegen Russland gewappnet sein. Wir haben uns gewundert, dass man die Freiheit Deutschlands am Hindukusch verteidigen kann. Ich war 11 Jahre alt, als ich hörte aus dem Munde von Konrad Adenauer, dass wir die Freiheit Deutschlands in Korea verteidigen. Keiner dieser Sprüche hat an Aktualität verloren oder gar an Unsinnigkeit. Es ist gesteigert worden. Durch die Repetition des Verkehrten zur Gewohnheit erhoben worden. Und was Sie in Form der NATO haben, ist nicht nur eine unendliche Spirale der Rüstung. Wer bedroht da wen? Ganz simpel. Die US-amerikanische Politik ist gestützt auf über 750 Militärstationen rund um den Globus. Russland, wenn Sie es ganz hochrechnen, kommt auf über 30. Der Militärhaushalt der Amerikaner beträgt 750 Milliarden Dollar. Der Russen nicht ein Zehntel davon. Amerika alleine gibt mehr aus als die nächsten 9 militärisch rüstenden Staaten in der Serie. China, Russland, Deutschland, Frankreich, was sie wollen. Allein die Number One. Und das Programm ist so obsolet, als es nur sein kann. 1989 waren es genau betrachtet zum dritten Mal Russen, die diesmal in Gestalt von Gorbatschow den Vorschlag machten, zu entmilitarisieren, dass endlich Frieden wäre. Vom Ural bis zum Atlantik keine Waffen mehr, stattdessen die Konversion von Wissen, Geld, Industrie, Engagement für Ziele, die menschlich die Not auf diesem Planeten lindern könnten. Das lag auf dem Tisch. Versprochen wurde Gorbatschow, die NATO wird keinen Zentimeter nach Osten sich ausdehnen. Es wird heute gelogen, das wäre gar nicht so gewesen, ist aber schriftlich zu haben. Genscher machte sich Gedanken, ob die neuen Bundesländer militärisch genutzt werden dürften überhaupt und versprach das Nein. Wir hätten den Frieden haben können, wenn wir ihn nur hätten wollen dürfen. 1990 bereits machten sich die Thinktanks in USA Gedanken darüber, wie wir ein 21. amerikanisches Jahrhundert ausrufen. Die Sowjetunion ist kollabiert und wir jetzt müssen das Machtvakuum für uns erobern. Das ist das Programm von allem, was kam. Ein Krieg nach dem anderen im Nahen Osten. Seit 2001 haben die USA 7 islamische Staaten zerbombt. Nicht die Russen. Aber man wollte sich alles aneignen, was Russland nicht mehr aktiv verteidigen wird. Und da sitzen jetzt heute wir. Afghanistan ist gerade misslungen, aber Kasachstan, Usbekistan, Kirgisistan, die Südflanke, das Baltikum sowieso. Und jetzt zusätzlich noch 2 neue Staaten, über 1000 Kilometer Grenzlänge nach Finnland. Raketen genau dahin. Stellen Sie sich vor, was wäre, wenn Russland versucht hätte, ein zweites Mal eine Kuba-Krise heraufzubeschwören. Oder in Venezuela, Nicaragua oder Bolivien Militärstützpunkte gegen die USA errichten würde. Wir hätten genau dieselbe Krise wie damals auf Kuba. Das Strategic Air Command war in der Luft mit Atombomben zum Angriff. America first. Das lässt sich nicht bedrohen. Wir sind stark, wird der Stoltenberg als Chef der NATO sagen. Und wir werden keinen Zentimeter zurückgehen. Wir gehen lieber hunderte von Kilometern vorwärts gegen Russland. Aber das ist keine Bedrohung. Das wäre ja ein Missverständnis, zu glauben, das wäre nur Machtausdehnung. Dagegen müssen wir uns wehren. Wir werden nicht von Russland bedroht. Es wird uns eine Gefahr halluziniert, die zu keinem anderen Zweck als der strategischen Geopolitik der USA und ihrer Machtausdehnung dient. Dass es anders geschildert wird, hindert nicht daran, dass es so ist. Es gibt gerade von den Grünen heute ein Argument jenseits von Angst, aufgeblasenem Machtwillen und der Beanspruchung des Imperialismus, uns gehört die Welt und keinem anderen. Deswegen, weil wir Amerikaner sind, weil wir Number One sind, weil wir First sind und weil wir die Europäer mitzumachen haben. Der Krieg, den Putin führt, kann man ein Verbrechen nennen. Das ist er. Aber man könnte auch sagen, was in Frankreich zum Sprichwort wurde, er ist schlimmer als ein Verbrechen. Er ist ein Fehler. Weil jetzt Russland alles das bekommt, was es mit dem Überfall auf die Ukraine verhindern wollte. Raketen in ungezahlter Fülle, dichtest bis an die Grenze. Die militärische Versorgung der Ukraine ist voll im Gange. Ob ein NATO-Staat daraus wird oder nicht, das Faktum ist längst eingeleitet. Alles, was verhindert werden sollte, steht jetzt da, die gesamte EU. Mann für Mann die Hacken beieinander geschlagen, in Gefolgschaft zu den USA. Besser konnte es nicht kommen. We get him at the nuts, würde man auf Amerikanisch sagen. Das haben wir hingekriegt. Übrigens, die versaute Sprache des Militärs ist das Typische. Alles, was mal für Liebe und Zärtlichkeit gemeint war, muss pervertiert werden, damit man Soldat sein kann. Aber eines wird uns gleichzeitig moralisch beigebracht. Die zweite Ebene. Aus Mitleid mit Menschen müssen wir den Krieg verweigern. Die Angst, die zu ihm führt, müssen wir überwinden durch Gemeinsamkeit, in Respekt vor der Angst des anderen, den wir als Gegner überhaupt erst züchten. Eines aber wird uns jetzt gesagt, wir müssen aus Verantwortung humanitäre Interventionen, militärische Eingreiftruppen in aller Welt in Bereitschaft halten. 20 Jahre in Afghanistan haben diese Gedanken nicht geändert, ganz im Gegenteil. In Mali sind wir weiter dabei, auf Seiten der Franzosen. wir können dranbleiben, es aufzuzählen, internationale Verantwortung. Man kann es nicht laut genug sagen. Wir, eines der reichsten Länder dieser Welt, haben für die Weltverantwortung, allerdings, aber dann muss man sich anschauen, wie sie wahrgenommen wird. Menschen, die nicht mehr wissen, wohin, lassen wir ertrinken im Mittelmeer, lassen militärisch organisiert Frontex heran, um sie durch Pushback zurück in die KZs in Libyen zu schicken, schnüren ihnen die Fluchtwege ab, weil sie ja nur lästig sind, weil sie Geld kosten. Flüchtlinge aus der Ukraine sind uns jetzt aus politischen Gründen hochwillkommen. Sie werden noch in 20 Jahren Russland verfluchen und Putin hassen. Das ist politisch korrekt. Leute, die einfach nur als Menschen um einen Ort bitten, wo sie leben könnten, sind uns unangenehm, müssen ferngehalten werden. Da hätten wir Verantwortung. Über 50 Millionen Menschen, die jedes Jahr verhungern. Gerade jetzt in Ostafrika eine neue Dürre. Wie sieht unsere Verantwortung aus? So, dass in der Chicago-Nahrungsmittelbörse spekuliert wird auf den Hunger. Kann ja jeder lernen in BWL. Je weniger ein Produkt auf den Markt geworfen wird, desto teurer ist es, wenn es gebraucht wird. Eine Dürre in Ostafrika bedeutet weniger Nahrungsmittel in Ostafrika, also werden die Preise steigern. Und was ein richtiger Moneymaker ist, der muss jetzt zugreifen, sonst verliert er seine Chance. Wie kann man aus dem Tod von Millionen Verhungernden Geld schöpfen? Das ist Kapitalismus, wie wir ihn haben. Verantwortung, wie man ihn uns predigt. Ausblenden der wirklichen Not, die wir lösen müssten, und die Erfindung von virtuellen Ängsten, die völlig überflüssig sind. 100 Milliarden für Rüstung mal eben versprochen, Aufrüstung der Bundeswehr, voll im Einsatz neuerdings, so sollen wir in die Zukunft gehen. In Wirklichkeit verhindern wir die Menschlichkeit der Zukunft, indem wir die Humanität wegsperren, durch unsinnige Machttiraden. Aus Verantwortung sagen wir Nein zur Aufrüstung, Nein zu Militär und verweigern wir den Wehrdienst. Und dann kommt es eigentlich noch ärger. Man sollte denken, dass Moral ein Instrument wäre, Unmenschlichkeit zu verhindern. Nicht so, wenn das Wort Krieg ausgesprochen wird. Dann werden Sie miterleben, dass bereits im Vorfeld die Moral zur Waffe instrumentalisiert wird. Sie lesen die Zeitung, mit wem führen wir jetzt Krieg? Putin. Und das ist... Ein Mörder, sagt der Biden. Ein Krimineller, sollen wir alle sagen. Ein Dämon, wird die Bild-Zeitung sagen. Ein Teufel gegen das absolut Böse. Auch das haben wir erlebt seit 1945. Es ist kein Krieg vom Westen geführt worden, außer gegen Hitler. Ho Chi Minh, Hitler. Saddam Hussein, Hitler. Gaddafi, Hitler. Milosevic, Hitler. Immer bekämpfen wir das absolut Böse. Aus moralischen Gründen im Vorfeld. Die Idee ist so falsch, dass sie im Jahre 1520 aus der Feder von Erasmus von Rotterdam in wenigen Sätzen die Entlarvung dieser Selbsthypnose der Unmenschlichkeit beschrieben finden. Wer, wenn es Krieg gibt, fragt Erasmus vor genau einem halben Jahrtausend, wird denn von den Kombattanten seine Sache für die falsche erklären? Anders, weil man am Verhandlungstisch sich über Gut und Böse, richtig und falsch, nicht einigen kann, treibt man es in den Wahnsinn, das Schlachtfeld zu erklären als den Ort einer Gottesjustiz, eines Orlog. Und dann wird der effizienteste Mörder, weil er gesiegt hat, sich das Recht nehmen zu behaupten, dass er immer schon im Recht gewesen ist. Er hat nur bewiesen, dass er unmenschlicher womöglich ist, als denjenigen, den er besiegt hat. Denn zum Sieg gehört der Einsatz der furchtbarsten Zerstörungsmittel. Und das müssen Sie jetzt wirklich lernen. Im Vorfeld jedes Kriegs werden Sie mit Lügen und Propaganda-Aussagen dahin gelenkt, den potenziellen Gegner zu hassen. Er war schon immer schlimm, immer war der Russe schuld. Er war es nie im ganzen 20. Jahrhundert, aber er hatte es zu sein, weil wir Macht über seinen Korridor haben wollen. Sagen wir es noch genauer. Brzezinski konnte sich rühmen, als Vordenker der amerikanischen Außenpolitik zu erklären, was wir zu fürchten hätten. Nicht den Russen. Aber dass sich Westeuropa und Russland verbünden würden zu einem Wirtschaftsraum. Von Lisboa bis Vladivostok. Eurasien als geschlossener Wirtschaftsraum. Das wäre das Ende der amerikanischen Weltmachtillusion. Das müssen wir fürchten. Deshalb darf Nord Stream 2 nicht gebaut werden. Deshalb müssen wir Flüssiggas aus Fracking teuer anlanden in speziellen Häfen, die noch gebaut werden, damit Amerika sich durchsetzt. Aber das alles wird garniert mit moralischen Gründen. Die da drüben sind böse. So muss das sein, wenn sie Menschen töten sollen. Dürfen sie keine Menschen mehr töten, sondern haben sie es zu tun mit Ungeziefer, Pesterregern, Läusen, Teufel, was auch immer. Und das Furchtbare ist, dass Begriffe, die zur Moral gehören und die eben deshalb einen jeden Menschen, weil er ein Mensch ist, einbeziehen, fraktioniert werden zum Gegensatz zwischen den hier Guten und den drüben Bösen. Und selbst redend sind ständig wir die Guten und natürlich jenseits der Grenzen das absolut Böse. Allein dieses Kalkül verändert alles, was wir Menschlichkeit nennen könnten. Phil Zimbardo, ein amerikanischer Psychologe, hat 2 Bücher darüber geschrieben, das Gefängnisexperiment und das Böse zu Abu Ghraib. Er wollte lediglich beschreiben, was daraus wird, dass sich eine Gruppe von Menschen als die Guten hinstellt und sich die Aufgabe zuspricht, die Gegengruppe als die Bösen bekämpfen zu müssen. Eben bei der Rüstung haben wir gesehen, dass wir immer gefährlicher, brutaler, schrecklicher rüsten müssen. Dieselbe Aussage müssen wir jetzt ins Moralische ziehen. Wir, die Guten sind, gewissermaßen der Engel Michael im Kampf gegen den Teufel, werden selber auf diese Art das Böse, das wir bekämpfen wollen, in unsere eigene Seele und Psychologie aufnehmen. Wir müssen böser sein, als jeder denkbare Böse sein könnte. Wir wollen den Bösen in die Hölle schicken, aber wir machen die ganze Welt dabei, an allererster Stelle uns selber zum Herrschaftsgebiet des Teufels. Diese Spaltung der Moral verdirbt selbst Menschen, die es gut meinen, dahin die schlimmsten Dinge tun zu können oder sogar tun zu müssen. Auch diese Spirale müssen wir irgendwann einmal durchbrechen. Und wieder hätte die Bergpredigt vollkommen recht. Kämpft nicht gegen das Böse, steht da. 6. Kapitel Matthäus. Aus genau diesem Grunde, wenn Sie das Böse bekämpfen, hat Isaac Newton recht. Druck erzeugt Gegendruck. Das Böse, das Sie bekämpfen, schleicht sich ein in Sie selbst, in Ihre Seele. Es verbessert nicht. Der Crash von 2 Druckstärken produziert sich, quadriert sich, vergrößert sich ins immer Höhere. Kampf gegen das Böse ist gar nicht möglich. Wie aber dann? Eben noch sagte ich, wir könnten einmal schauen in die Augen Ihres bisschen Hundes, besser Ihres vermeintlich gefährlichen Gegners, und Sie interessieren sich für dessen Angst. Dann sind sie dicht dabei, zu tun, was in moralischer Absicht das einzig Richtige wäre. Sie suchen, den anderen zu verstehen in den Gründen, weswegen er so handelt. Wenn Sie es aus dem Bergpredigttext nicht lesen wollen, können Sie es auch 500 Jahre früher beim Buddha haben. Natürlich gibt es Gut und Böse, aber beides hat seine Ursachen. Dann kommen wir nicht daran vorbei, dem Papst recht zu geben, wenn er sagt, der Krieg in der Ukraine hat hier Gründe. Solche, die bei uns liegen. Warum in unserer Gesellschaft werden denn Menschen böse? Doch nicht, weil ihnen das einfällt oder weil sie Spaß dran hätten. Sie können 2001 noch Putin im Deutschen Bundestag sehen, wo er auf Deutsch eine Rede hält und die damaligen Abgeordneten Standing Ovations geben. Das war 2001. 2005 sehen Sie Schröder, dessen Namen man gar nicht mehr aussprechen darf als Putin-Freund, auf den Stufen der Universität in Königsberg, in Kaliningrad stehen, gegenüber dem Kampfdenkmal von Marion von Dönhoff, etwa 400 Meter weiter von den Unterständen, die man ins Museum gebracht hat, als Königsberg als Festung noch gehalten werden sollte gegen den Ansturm der Roten Armee. Auf Russisch und Deutsch werden die Kommandos ausgetauscht, bestimmte Szenen eingespielt. Die Vernunft Immanuel Kants, die Gedanken zum ewigen Frieden, konfrontiert mit dem ewigen Wahnsinn der Unterstände, wir müssen kämpfen, hatte Putin und Schröder gemeinsam zur Einladung an einen europäischen Frieden. Er sollte nicht zustande kommen, als ein Jahr später in München bei Jan Ischingers Konferenz zur Aufrüstung mehr oder minder, Putin erklärte, es droht, wenn wir so weitermachen, ein kalter Krieg. Konnten deutsche Gazetten schreiben, Putin, Doppelpunkt, kalter Krieg. Den wollte er vermeiden, wir wollten ihn, unbedingt sogar durch permanente Ausdehnung der NATO. Sie hatte 89, 16 Staaten, heute hat sie 30 Staaten, übermorgen 32 Staaten. Moldawien und Georgien sind schon in der Zielscheibe. Das soll so weitergehen, keine Versöhnung. Die Schwäche des anderen ausnutzen, Macht gewinnen, strategisch sich durchsetzen mit allen Mitteln. Allein der Krieg im Nahen Osten hat über 2 Millionen Tote gefordert. Haben Sie irgendwas gehört, dass wir dabei ein Verbrechen begangen hätten? Wenn Assange die Bilder aufnimmt, die Chelsea Manning über einen Hubschrauberangriff auf Zivilisten in Bagdad aufgenommen hat, wenn gezeigt wird, mit welchem Jargon man Menschen kaputt schießt, reuelos, skrupellos, und es kommt ins Internet, ist nicht das Verbrechen der GIs das Verbrechen, sondern dass es mitgeteilt wird im Internet. Dafür gehört Assange 175 Jahre lang eingesperrt, muss verfolgt werden, seit 10 Jahren, mit falschen Behauptungen getrieben werden. Darf, wenn überhaupt, in London nur bleiben, wenn er so krank ist, dass er nicht überstellt werden könnte in die USA. Nicht, weil wir die Europäer mal sagten, es muss möglich sein, die Verbrechen des Militärs offenbar zu machen, damit sie aufhören. Die Lüge muss ein Ende haben. Was wir erleben, ist, dass die simpelste moralische Reaktion auf das Verbrecherische im Militär unterdrückt werden muss durch Geheimhaltung. Und das ist die Geschichte des Militärs überhaupt. Nie dürfen Sie wissen, was gemacht und geplant wird. Sie sind ja die Bürger, die sich geschützt fühlen müssen durch den starken Staat, der nur das Gute will. Nochmal, Immanuel Kant konnte sagen, die Moral des Politischen ist ganz einfach. Handle so in der Öffentlichkeit, dass du deine Absicht öffentlich erklären könntest. Alle Lüge, Geheimdiplomatie, Spionage, Waffen, die der Gegner gar nicht wissen darf, aber ihn abschrecken sollen, hätten augenblicklich sein Ende. Und dann käme zur Moral noch ein weiteres. Wir dürften nicht länger uns einreden lassen, dass die Trennung von Gut und Böse juristisch und ethisch unausweichlich wäre. Wenn jemand wirklich etwas tut, das nach moralischer Wertung als böse bezeichnet werden muss, ist uns nicht die Pflicht gegeben, dagegen anzukämpfen, sondern nachzuschauen, aus welchen Zusammenhängen, mit welchen Absichten, unter welchen Bedingungen der andere so in die Ecke getrieben wurde, dass er meinte, so handeln zu sollen. Und diese Umstände, die wir selber mit zu verantworten haben, müssten wir abtragen. Was ist mit der Ukraine? Der Krieg wäre bis zum letzten Tag nicht nötig gewesen. Hätte man, was Russland forderte, militärpolitische Neutralität der Ukraine und endlich Frieden im Donbass und die Zugehörigkeit der Krim. akzeptiert. Stattdessen hatte UK, United Kingdom, nötig, genau den Ansatz einer solch möglichen Verhandlung zu unterminieren und Zelensky dann den Rücken zu stärken mit immer neuen Versprechungen. Er muss durchhalten, er ist der Starke. Er muss hetzen gegen die Russen. Ich will die Politik, die dahinter steht, kulturgeschichtlich nicht länger kommentieren. Aber erinnern darf ich daran, dass Kiew einmal der Ursprungsort der russischen Orthodoxie war, um 900. Die russische Kultur hat da ihre Wurzeln. Die Ukraine hat länger zu Russland gehört, als es die Vereinigten Staaten von Amerika überhaupt gibt. Dass die Ukrainer nicht gerade glücklich waren unter der Zarenherrschaft und noch weniger unter Stalin, ist allgemein bekannt. Auch die Russen haben gigantische Fehler begangen. Die Kornkammer der Ukraine mit Millionen Hungertoten unter Stalin, das alles sind eine ganze Serie von Verbrechen, die wir nicht übersehen dürfen und den Hass mancher Ukrainer auf Russland bestätigen und erklären können. Vergessen dürfen wir auch nicht, dass als die Nazis einmarschierten, ganze Teile der Ukraine die Deutschen begrüßten als Befreier von Stalin. Und von dieser Denkungsart gibt es heute noch in der Kiewer Regierung eine ganze Reihe Bandera-Anhänger. Das alles müssten wir verstehen und wir müssten es durch Friedfertigkeit, aber nicht durch Aufrüstung, durch Rückenstärken gegen den Feind beantworten. Versöhnung müsste ein Ziel sein, aber dann müssten wir aufhören, imperiale Machtpolitik zu treiben. Dann müssten wir wohl auch begreifen, dass der Imperialismus nicht nur eine politische Machtgebärde ist, sondern gewissermaßen eine kapitalistische Notwendigkeit. Ein Wirtschaftssystem wie das unsere kann Frieden nicht wollen. Es besteht auf dem Glaubenssatz, dass das Bessere der Feind des Guten ist. Also, dass wir immer schneller in Konkurrenz miteinander den anderen vor die Wand stellen müssen. Schneller, größer, weiter, reicher, umfangreicher. Das ist Krieg im Wirtschaftsraum. Und es soll keine Überlebenden geben, nur die Sieger. The winner takes it all. Und der Zweite ist der schlimmste Verlierer. Hätte er nur ein bisschen schneller laufen können, hätte er ja gesiegt. Schade, schade. Diese Welt der permanenten Konkurrenz dürfen wir nicht länger akzeptieren, auch wenn sie uns beigebracht wird, schon in der Schule, schon im Kindergarten, im Leistungsvergleich gefördert wird. Was dabei nicht gefördert wird, ist die simple Menschlichkeit, Mitgefühl zu entwickeln, Sensibilität, Empathie, die Verbindlichkeit von Gefühlen, die einander zugesagt werden, die Gültigkeit von Versprechen, die dem Frieden dienen. Eine Politik, die mit System alles das verleugnet. Eine Dauerpresse, die jeden Tag das Gegenteil uns in die Seele schreiben möchte. Können wir nur ablehnen, weil das, was menschlich ist, darin verfälscht wird mit Bewusstsein. Machen Sie die simpelste Probe aufs Exempel. Nehmen Sie 1916, die Schlacht von Verdun. Hunderttausende von Toten. Und was steht in den Zeitungen? Wie tapfer unsere Soldaten unter dem Gefechtsfeuer des Feindes ihre Stellung bewahren, wie sie zurückschießen und drüben furchtbare Verwundungen und Verletzungen anrichten. Eine Siegeshymne aus der Argie des Schreckens. Niemals, behaupte ich, hat irgendeine Zeitung die Wahrheit geschrieben über das, was ein Schlachtfeld ist. Tucholsky konnte das. Er nannte 1914 bis 1918 die große Boulangerie. Schlimmer als das Schweineschlachten ist das Schlachten von Menschen. Aber deshalb nennen wir es ja eine Schlacht. Deshalb nennen wir es ja Schlachtfeld. Und keine Zeitung zeigt uns die Realität. Am Ende muss man die Schuldgefühle, den Rest der Menschlichkeit abwischen mit Trophäen, Konfettiparaden und neuer medialer Begleiterscheinung. 1991, im ersten Irakkrieg, als Bush der Ältere mit etwa 50 Staaten ein drittes Weltland überfiel, man darf schätzen, und etwa 700.000 Tote hinterließ. brauchte man in USA, in God's Own Country, 6 Monate für die 6 Wochen Krieg zwischen Los Angeles und New York City. Für die Parade des Sieges, endlich nach Vietnam hat Amerika gesiegt und nach dem Zusammenbruch des Sowjetimperiums der Welt gezeigt, wer der Herr der Welt ist. Das musste bejubelt werden. Und so ging es dann weiter. 2001, 9/11. Ein Einziger hat damals die Wahrheit gesagt, die ich hier übrigens im Sender Freies Berlin am gleichen Tage noch im Gespräch mit meinem Freund Michael Longart sagen konnte. Amerika muss sich hüten, darauf zu reagieren mit Gewalt. Wenn sie das begreifen, läge der Frieden nahe. 2 Tage später in Süditalien hörte ich in einem Dialog den Dalai Lama antworten auf die Frage einer ziemlich entsetzten amerikanischen Journalistin, was denn in 9/11 passiert sei. That's a great chance for non-violence, meinte der Dalai Lama, eine großartige Chance für die Nicht-Gewalttätigkeit. Wie bitte, Sir? Eine große Chance. Stellen Sie sich vor, 2001 hätte Amerika sich gefragt, warum hassen Sie uns so? Welche Gründe haben Sie? Kolonialpolitik in Jahrhunderten, in denen wir den gesamten Kulturgürtel im Nahen Osten verwüstet haben, abhängig gemacht haben, Grenzen gezogen haben, ausgebeutet haben. Es gibt 100 Gründe, weswegen sie uns nicht gewogen sind. Denen müssen wir mal nachgehen. Nur eines dürfen wir nicht, Hass mit organisierten Militärschlägen beantworten, in denen wir die ganze Welt zu einem unsichtbaren, aber dann sehr konkreten Schlachtfeld machen. Drohnenmorde und wieder Geheimhaltung. Die deutsche Regierung darf nicht wissen, dass nur über Rammstein inzwischen über 10.000 Drohnenmorde, unterschrieben von Barack Obama, Friedensnobelpreisträger, inszeniert wurden. Er hat ja auch gesagt, in Deutschland beim Besuch, es gehen vom deutschen Boden keine Raketen aus. Das ist das übliche Doublespeak. Sie werden gelenkt, die Raketen, von deutschem Boden aus. Aber das darf man nicht wissen. Frau Merkel nicht, Herr Steinmeier nicht. Dann müssten wir ja Amerika uns verweigern und sagen, wir hören auf, eure Kolonie zu sein. Das sollten wir werden 1949, aber nun ist Feierabend damit. Und wir sind es endgültig leid, eure Fußtruppe bei euren Machtspielen zu sein. Jetzt sollen die Europäer Russland angreifen, damit ihr im Pazifik China in Containment-Politik eingreifen und eingreifen könnt. AUKUS, Australien, Großbritannien, Japan, Taiwan, die USA, möglicherweise noch Indien, dann wäre der Gürtel komplett geschnürt um China. Der nächste, den wir dämonisieren und terrorisieren müssen. Wir könnten über die Seidenstraße lernen, was Wirtschaften bedeutet. Der eine gibt dem, was er nicht hat und bekommt deswegen, was er nicht hat. Frieden wäre Handel. Von Lisboa bis Vladivostok, wir hätten es haben können. Aber dann müssten wir Nein sagen zur Imperialpolitik der USA, zur NATO. Raus aus der NATO, mit ihr ist kein Frieden möglich, weil er nicht sein soll. Und der Frieden soll nicht sein, weil wir glauben, dass wir uns den Krieg leisten können. Durch Rüstungsüberlegenheit, durch militärische Überlegenheit, als die Stärkeren. Wir sind schon die Number One und jetzt müssen wir zeigen, dass wir sind und bleiben. Ein amerikanisches 21. Jahrhundert. Wir müssten antworten mit dem, was wir in Europa gelernt haben über Menschlichkeit, über Güte, von unseren Philosophen, aus dem Neuen Testament, aus der Kulturtradition, die dazugehört, zu wissen in Europa, dass ein Krieg nichts schafft als Unheil. 30 Jahre von 1618 bis 1648 haben wir erlebt, wie man ganz Europa verwüsten kann, nur in Machtspielen, unter dem Vorwand von Religion, von absoluter Richtigkeit. Wir haben das gelernt und ihr hättet es lernen können 1863 in eurem Bürgerkrieg. Wir könnten uns die Hand über dem Atlantik reichen zum Frieden. Aber wenn ihr jetzt weitermachen wollt wie bisher, machen wir nicht länger mit und sagen raus aus der NATO, Verantwortung für die Welt, Nein zur Rüstung und Ja zu einer universellen Menschlichkeit. Gerne schließe ich mit einem Satz, der von Mahatma Gandhi stammt. Wir überlegen ständig, was denn zu tun ist, um den Frieden zu retten, zu bewahren. Ganz einfach. Es gibt keinen Weg zum Frieden. Der Friede selber ist der Weg. Und wer nicht damit anfängt, kann dabei nicht ankommen. Dann haben Sie das ganze Programm des Neuen Testamentes. Abrüsten. Einseitig. Das ist, was Jesus 5 Tage, bevor man ihn ans Kreuz schlagen wird, der Menschheit vorlebt, beim Einzug in Jerusalem. Er zitiert ein Wort des Propheten Sacharja. Käme wirklich jemand, der die Welt verändern könnte, im Namen Gottes? Wer seine erste Maßnahme, die Bogen zerbrechen, die Kriegswagen verbrennen, das ist das Programm Jesu. Und dann hat Paulus völlig recht, wenn er sagt, 1. Korintherbrief, wenn Sie es nachlesen wollen, Kapitel 2, Vers 8, die Herrscher dieser Welt nennen das Wesen Gottes, seine Güte, schlicht und einfach Wahnsinn. Und deshalb haben sie Jesus umgebracht. Wir müssen sagen, was die da oben Wahnsinn nennen, mit Bezug auf die Güte, zeigt nur die Paranoia, in der sie selber existieren. Und wir brechen aus dem Irrenhaus unserer Politik ein für alle Mal aus. Wir beschließen, frei zu sein. Und dann sind wir bei dem, was Wolfgang Borchert sagen konnte 1946 in Basel auf dem Krankenlager. Ein Vermächtnis an die Menschheit. Mann an der Werkbank, wenn sie wiederkommen und dir sagen, du sollst statt Kochgeschirren und Wasserrohre Kanonen und Handgranaten ziehen, Mann an der Werkbank sagt nein. Mann im Labor, wenn sie wiederkommen und dir sagen, du sollst den neuen Tod erfinden, gegen das alte Leben. Mann im Labor sagt nein. Und Mutter in Deutschland, Mutter in der Ukraine, wenn sie wiederkommen und dir sagen, du sollst Kinder gebären, Jungen für die Front, Mädchen für die Spitäler. Mutter in Deutschland, Mutter in der Ukraine sagt nein. Und Pfarrer auf der Kanzel, wenn sie wiederkommen und dir sagen, du sollst die Waffen segnen und den Krieg als Gottesurteil verkünden. Pfarrer auf der Kanzel sagt nein, denn wenn ihr nicht nein sagt, wird das stets so weitergehen und immer schlimmer bleiben. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit.
Schreiben Sie uns für Kritiken, Anregungen und Fragen kongress@frieden-links.de. Dieser Beitrag wurde vom YouTube-Kanal Der Rote Platz unterstützt.